Hallo liebe ZuhörerInnen. In unserer letzten Folge, Startups zur Rettung der Welt, habt ihr etwas über ein saarländisches Unternehmen erfahren, das es schafft, Nachhaltigkeit und Aquakultur zu integrieren. Heute sprechen wir über Wirtschaft.
Willkommen bei Wirtschaft für die Rettung der Welt. Mein Name ist Paulina.
Ich bin Melissa.
Und ich bin Rahel.
Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, die StudentInnen der HBK Saar und der HTW Saar, beschäftigen uns seit einigen Monaten mit den SDGs. SDG steht für Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele der Vereinten Nationen, die bis zum Jahre 2030 erreicht werden sollten. Diese Ziele streben eine Besserung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verhältnisse auf der ganzen Welt an. Stellt euch folgendes Szenario vor. Es ist 2030. Menschenwürdige Arbeit, soziale Gleichheit und Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen gehören nun zur Realität aller Menschen. Schädliche Strukturen wie in der Fast-Fashion-Industrie und die Nutzung fossiler Brennstoffe gehören der Vergangenheit an. Alles von der Produktion bis hin zum Transportweg ist nachhaltig und fair.
Aber so sieht leider die Realität nicht aus. Die Agenda 2030 nennt 5 Kernbotschaften, die den 17 Zielen als Handlungsprinzipien vorangestellt sind. Erstens, die Würde des Menschen im Mittelpunkt. Zweitens, den Planeten schützen. Drittens, Wohlstand für alle fördern. Viertens, Frieden fördern. Und fünftens, globale Partnerschaften aufbauen. Um euch auf den Podcast einzustimmen, beginnen wir mit einer kurzen Erläuterung der 3 Nachhaltigkeitsziele, die für diese Ausgabe relevant sind.
Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Bedarf an Rohstoffen, der zur Herstellung unserer gewünschten Produkte benötigt wird, beinahe verdoppelt. Länder mit hohem Einkommen können ihren Rohstoffbedarf allerdings alleine nicht decken und beanspruchen dadurch die Ressourcen aus Ländern des globalen Südens. Hier lautet die Frage, wie können wir mit den ohnehin schon knappen Ressourcen unseres Planeten so umgehen, dass diese auch für zukünftige Generationen ausreichend erhalten bleiben? Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. Beim Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung sowie sozialer und wirtschaftlicher Teilnahme sollte jeder Mensch die gleichen Chancen haben. Allerdings ist die Realität eine andere. 264 Millionen Kindern und Jugendlichen fehlt der Zugang zur Bildung und eine angemessene Gesundheitsversorgung bleibt immer noch zu vielen Menschen verwehrt. Ungleichheit betrifft auch die Verteilung in Form von Kapital, Ressourcen und Immobilien. Wie kann es uns gelingen, ein Gleichgewicht herzustellen und weiterer Ungleichheit vorzubeugen? Ziel 8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Durch die stetig wachsende Nachfrage an Konsumgütern steigt der Bedarf an schneller Produktion. 700 Millionen Menschen weltweit leben trotz Arbeit in Armut, mehr Menschen als jemals zuvor fallen der Zwangsarbeit zum Opfer und Kinderarbeit gehört zum traurigen Alltag. Die Schattenwirtschaft erschwert den Weg zu menschenwürdiger Arbeit für alle.
Um unsere Diskussionsrunde einzuleiten, wollte ich euch eine Frage stellen, Mädels. Und zwar haben wir uns ja auf den Namen Wirtschaft für die Rettung der Welt geeinigt. Dazu wollte ich mal eure Meinung wissen und was ihr dazu denkt.
Ich finde, dass das alles in einem starken Konflikt zueinander steht, weshalb ich den Titel eigentlich auch sehr passend finde. Einfach weil wir wissen, okay, wir werden versuchen zu verstehen, wie Kapitalismus und Nachhaltigkeit überhaupt zusammenkommen. Ich bin der Meinung, dass Kapitalismus bzw. die Marktwirtschaft, so wie es jetzt ist, eigentlich sogar dazu beitragen könnte, uns ein bisschen da rauszuholen. Ich denke, dass durch den Wettbewerb es vielleicht zu neuen Innovationen kommen könnte, zu neuen Technologien, die eben nachhaltiger sind als die, die wir jetzt kennen. Deswegen freue ich mich über den Namen und freue mich einfach nur auf unser Gespräch.
Ja, ich finde es auch wichtig, weil ehrlich gesagt, so wie das Finanzsystem in Deutschland momentan ist, finde ich das auch okay. Also klar gibt es extrem negative Konsequenzen auch vom Kapitalismus her, so. Aber ich lebe eigentlich mit dem System, das wir momentan haben, relativ gut. Ich komme damit ganz gut klar.
Und ich fände es dann auch einfach eine interessante Frage, wie man denn eigentlich so ein Finanzsystem, das wir jetzt haben, also das unsere Finanzsystem, wie man das umändern kann, dass man damit halt wirklich was verändern kann und dass man halt auch nachhaltige Konsequenzen schaffen kann, also positive Konsequenzen.
Mhm. Ja, ich finde halt schwierig, weil wir ja in einer sehr privilegierten Position sind und ich meine, es gibt innerhalb von Deutschland auch ziemlich krasse Armut und keine Ahnung, also ich meine natürlich im Vergleich in Deutschland nicht so arme Leute wie im globalen Süden zum Beispiel, die leiden ja immer noch am allermeisten unter unserem Konsumverhalten, deswegen...
Ja, wir wissen ja, dass Kapitalismus oder wie du schon gerade gesagt hast, unser Finanzsystem eben einfach unser System ist, so wie es eben läuft. Es ist unabdingbar und wir leben damit. Wir haben uns damit arrangiert, glaube ich. Aber wie Paulina schon sagte, wir könnten eigentlich schon versuchen, das ein bisschen positiv zu beeinflussen, weil, sind wir ehrlich, Kapitalismus, so wie er jetzt ist, ist unbeliebt. Vor allem in unserer jetzigen Generation. Also nicht nur, dass er spaltet, er trägt auch zur Zerstörung der Umwelt bei. Also eine Katastrophe für die Umwelt.
Ja, ja.
Und was wir auch wissen, ist, dass die CO2-Ausstöße, die den Klimawandel vorantreiben, es gibt die Regenwaldabholzung, die Meere übersäuern, was wir übrigens auch in einem anderen Podcast aus der Reihe bereits gehört haben. Insektensterben ist ein Thema und wenn ihr bedenkt, wie viele Tierarten am Aussterben sind, sieht man ein, okay, der Kapitalismus, wie wir ihn betreiben, ist weitreichender. Es geht nicht nur um unsere Geldbeutel, es müsste um die Welt gehen.
Ja, was ich auch interessant finde, ist dieses, du kannst dir nicht für 200 Euro drei Langarm-T-Shirts kaufen. Das ist ja auch so ein Punkt. Wie viel Verantwortung sollte eigentlich auf einem Konsumenten lasten? Weil ich habe auch das Gefühl, so gerade auch in den letzten paar Jahren habe ich mich selbst auch so viel, also ich habe so viel Verantwortung in die Hand genommen, meiner Meinung nach, mein Konsumverhalten sehr verändert, sogar radikal verändert. Aber ich denke mir halt, ich bin auch nur eine Person. Erstens das, ich kann auch was verändern, aber es beruhigt mein Gewissen trotzdem nicht, weil ich weiß, dass es immer noch weitergeht, ne? Dann denke ich mir auch so, außerdem bin ich in einer sehr privilegierten Situation, mir da überhaupt Gedanken drüber machen zu können. Und das Privileg hat nicht jeder in Deutschland, auch nicht mal in Deutschland. Deswegen frage ich mich, wie viel Verantwortung kann man einer Einzelperson überhaupt auferlegen? Darf man das? Was denkt ihr dazu?
Also ich glaube, dass man nicht drum herum kommt. Ich könnte jetzt zum Beispiel ein Buch vermerken, das ich letztes Jahr erst gelesen habe. Das ist von Jonathan Safran Foer, wo es darum geht, wir sind das Klima. Und da ging es darum, dass man schon mit kleinen Aktionen im Alltag sehr viel bewegen kann. Zum Beispiel, wenn du nur eine Fleischmahlzeit am Tag weglassen würdest. Und ganz ehrlich, so viel Verantwortungsbewusstsein traue ich dem Konsumenten schon zu. Also, dass er sagt, heute Abend lasse ich entweder mein Steak weg oder ich lasse morgens meinen Schinken weg. Eben eins von beiden. Klar, müssen beide mitmachen, aber ich denke, ein gewisses Maß an Verantwortung oder so ein Bewusstsein eben, kann man schon von einem Bürger, einer Bürgerin erwarten, wenn ihr mich fragt. Natürlich nicht alles, aber dass du halt einfach ein bisschen bewusster Entscheidungen triffst. Müssen alle drei Mahlzeiten heute Fleisch enthalten? Nein, müssen sie nicht. Lasst eine weg und das würde schon echt einen guten Teil dazu beitragen, wie sich das alles in Zukunft so entwickelt.
Ja, es wird einem auch viel einfacher gemacht, finde ich. Ich weiß noch, als ich Vegetarierin geworden bin, wann war das, vor so 6 Jahren oder so, da gab es für mich auch wirklich nicht viele Optionen. Also jetzt lebe ich schon ein paar Jahre vegan und es hat sich schon einiges geändert, muss ich sagen. Also jetzt gibt's bei Aldi und Lidl auch vegane Produkte. Man kann sich also mit allen möglichen Sachen super eindecken. Aber wenn man sich nicht gerade nur von Obst und Gemüse ernährt, kommt ja auch sehr viel Plastikmüll zustande. Da hat man dann auch direkt das nächste Problem, ne? Ist vegan denn in jedem Fall wirklich das Nachhaltigste? Und ich weiß nicht. Was denkt ihr denn?
Also wo du jetzt Plastik ansprichst. Also dass man Plastik generell ganz los wird. Ich glaube, aus rein hygienischen Aspekten wirst du Plastik nie ganz loswerden können. Das wird nicht funktionieren. Du kannst allerdings auf Plastik setzen, das gegebenenfalls recycelbar ist oder das eben schon recycelt ist, wo wir wieder in dieser Kreislaufwirtschaft landen, die wir schon angesprochen haben. Es gibt ja schon Unternehmen, die bieten zum Beispiel an, dass wenn du einen Küchenreiniger hast oder sei es ein Glasreiniger, du dann nur eine Flasche hast und in die wirfst du beispielsweise einen Tab und der löst sich dann auf. Das heißt quasi, du musst keine Reiniger mehr kaufen. Also theoretisch müsstest du das nicht. Klar sind wir noch alle viel zu bequem dafür. Du findest das jetzt auch noch nicht in jedem Supermarkt. Aber einfach nur zu wissen, es gibt diese Ideen und Gedanken schon. Und ich habe das Gefühl, dass so Ansätze allein schon wichtig sind und dass das einfach nur zeigt, dass sich so dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit in letzter Zeit tatsächlich eher verstärkt.
Mhm. Ich finde vor allem, um nochmal auf das Thema Verantwortung so zurückzukommen, es wird ja immer gesagt, die Firmen verantwortlich machen, nicht die Konsumentinnen. Aber das Problem ist, die Firmen produzieren das, was auch gekauft wird. Das heißt, wenn Leute weniger Fast Fashion kaufen und die Firmen merken, oder wenn die Leute normal Fast Fashion kaufen und die Firmen merken, klar, wir müssten eigentlich auf die Umwelt achten, aber wir verkaufen unser Zeug trotzdem noch, obwohl da in Bangladesch gerade ein Zentrum, in dem die Arbeiter drin sitzen, explodiert ist und die Arbeitsbedingungen da scheiße sind. Aber die Leute kaufen unser Zeug trotzdem noch. Warum sollten wir das dann ändern?
Ja, ich meine, wir sehen ja die langen Schlangen in der Bahnhofstraße hier bei uns vom Primark. Die sind eben da. Also an den Anblick haben wir uns gewöhnt. Genau, und wie du schon sagtest, die Nachhaltigkeitsshops, ich meine, wie viele Leute stehen eigentlich vor diesen Fairtrade-Shops an? Niemand. Da steht halt wirklich niemand an. Die werden froh, wenn sie mal ein Shirt verkaufen. Ich habe da zum Beispiel schon mal ein Shirt gekauft, das habe ich euch schon mal erzählt, und das ist betitelt mit handgefertigt. Es ist dadurch ein Unikat, aber ich habe dafür 60 Euro gezahlt. Ich würde jetzt nicht unbedingt bei Primark einkaufen, das ist es nicht. Aber es muss sich doch irgendwie so ein Mittelweg finden lassen. Und ich habe das Gefühl, dass es den noch nicht gibt oder er ist einfach noch nicht bei mir angekommen.
Ja, also Secondhand-Shops sind zugänglich einigermaßen.
Ja, aber nicht in Saarbrücken.
Ja, stimmt. In Saarbrücken nicht, nee.
Und ich kenne mich nicht aus.
Zumindest nicht so viele. Hier gibt es wirklich nur sehr, sehr wenige Secondhand-Shops. Also ja, es bleibt halt uns nur Vinted, ne?
Ja, ich denke auch.
Aber so wie du sagst, Mel, so Hess-Natur-Mode und so Fairtrade-Mode, das kostet halt eine Menge Geld. Und ich kann nicht auf einmal 80 Euro für ein Langarm-T-Shirt ausgeben, wenn ich gerade 3 Langarm-T-Shirts brauche. Dann bezahlt es ja direkt 240 Euro. Und da muss die Wirtschaft einfach wirklich mehr in die Hand nehmen und Sachen zugänglich machen. Ja. Und ich weiß nicht, deswegen ist Wirtschaft der Rettung der Welt oder Wirtschaft zur Rettung der Welt, sagt's halt wie das, was wir brauchen. Also wir brauchen halt die Wirtschaft, die uns so ein bisschen steuert oder die so diese Steuerungsmacht hat. Das haben wir auch schon mal in der Vorlesung damals, als Herr Matern dabei war, gehört, dass die Wirtschaft halt auch einfach viel Potenzial hat, Dinge in die Wege zu leiten. Und ja.
Schaut euch auch gerne mal die Website gapminder.org/dollarstreet an. Hier könnt ihr sehen, welche Häuser, Spielzeuge und sogar welche Zähne Leute je nach Einkommen in welchem Land haben. Alle Quellen und Links findet ihr im Text zu unserer Folge auf der Dreiklang-Webseite.
Jetzt ist eine wichtige Frage aber noch gar nicht geklärt. Ist Nachhaltigkeit, wie sie in unseren Zielen beschrieben wird, mit unserem jetzigen Wirtschaftssystem kompatibel? Um diese und andere wichtigen Fragen zu klären, haben wir uns eine Expertenmeinung dazu geholt. Wir haben mit Herrn Matern gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und betreut am Umweltcampus Birkenfeld das Projekt RENWEST. Die regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West, kurz RENWEST, fördert die Kommunikation über wichtige Nachhaltigkeitskonzepte. RENWEST gestaltet mit Diskursergebnissen Nachhaltigkeitsprozesse bei uns im Saarland, in NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie auf Bundesebene. RENWEST hat zum Ziel, die aktive Vernetzungs- und Informationsarbeit, eine regionale nachhaltige Entwicklung Wirklichkeit werden zu lassen.
Jetzt also nochmal. Ist Nachhaltigkeit, wie sie in unseren Zielen beschrieben wird, mit unserem jetzigen Wirtschaftssystem kompatibel? Der MDR fasst es in einem Artikel vom 19.11.2020 ganz schön zusammen. In erster Hinsicht nein. Denn ein kapitalistisches Finanzsystem arbeitet auf Profit und Wirtschaftswachstum hin. Diese Ziele werden nur leider von sozialer Ungerechtigkeit begleitet. Und wie ihr vielleicht schon in den anderen Podcasts mitbekommen habt, ist ein zentrales Ziel der SDGs soziale Gerechtigkeit. Dass ein kapitalistisches Finanzsystem auf sozialen Ungleichheiten aufbaut, könnt ihr gut an Ländern sehen, in denen die soziale Schere immer größer wird. Herr Matern ergänzt zusätzlich, dass die Produktionsbedingungen den mächtigen Staaten Profit einbringen und anderen Ländern die Probleme.
Das heißt, die Produktionsbedingungen werden von unserer Seite verlagert in andere Weltregionen, dann minimieren wir unsere Nachhaltigkeitsprobleme. Dort werden sie aber erhöht. Und das heißt, wir müssen im Rahmen auch der Lieferketten für Produkte dafür sorgen, dass Produktionsbedingungen in den Regionen, von denen wir zum Beispiel Ressourcen, Rohprodukte bekommen, verbessert werden. Da gibt es ja eine Marktmacht der Unternehmen, die das durchaus kann.
Aber es gilt auch,
wenn man davon spricht, dass der Finanzkapitalismus etwas, ja, sag ich mal, Gefährdendes sein kann, kann man aber andererseits auch sagen, die Marktmacht des Finanzkapitalismus kann man auch sinnvoll nutzen, um die Geschwindigkeit des Wandels rasant zu erhöhen. Oder anders ausgedrückt, wenn der Finanzkapitalismus gegen die Ziele arbeitet, wird es nicht gelingen. Das heißt, man muss ihn mit einbeziehen und man kann mit ihm und seinen Mechanismen die Geschwindigkeit des Wandels erhöhen.
Und wie würde man ihn mit einbeziehen?
Wenn man sich vorstellt, dass große Investmentfonds, Pensionsfonds täglich Billionenvermögen anlegen in Aktien, in Unternehmen, in alle möglichen Produkte, dann haben die natürlich eine große Steuerungsmacht. Und wenn diese Unternehmen beispielsweise, also diese Fonds sagen, wir investieren nicht mehr in Unternehmungen, die den Klimawandel befördern, sprich die Erdöl, Erdgas, Kohle fördern oder auch verbrennen, dann können die sehr unterstützend wirken bei der Problemlösung.
Und wie würde man sowas theoretisch erreichen?
Also man spricht zum Beispiel davon, Pariser Klimaabkommen sagt, 1,5 Grad Ziel muss erreicht werden. Und das bedeutet aber, dass fast 90% der fossilen Energien im Erdboden verbleiben müssen. Dann könnten diese Fonds sagen, so, dann ist ja perspektivisch das Geschäftsfeld Förderung dieser Energieträger ein negatives, auch für unsere Kunden, für die wir das Geld anlegen. Das heißt, die Renditen sind ja schlecht, wenn die das eben Boden belassen müssen.
Dann hat Herr Matern uns noch erklärt, dass man das Wirtschaftswachstum auch von der Ressourcennutzung trennen kann. Allerdings ist es hier auch wichtig, aus welcher Perspektive wir überhaupt auf den Kapitalismus und das Wirtschaftswachstum schauen.
Hinzu kommt, dass die Ablehnung des Wirtschaftswachstums in der Regel diskutiert wird von Vertretern, die aus gesättigten Märkten kommen, sprich aus unseren Gesellschaften, die wir also Überflussgesellschaften haben. Und da sind wir schon beim Thema Konsum und Produktion. Das hängt ja dann sehr stark eben miteinander. Ja. Konsum hängt A von den ökonomischen Ressourcen ab und auch vom Lebensstil. Für mich ist ein Beispiel dort das Thema Tourismus. Es gibt so ein bisschen das Gefühl in unseren Gesellschaften, es gäbe ein Menschenrecht auf eine Flugreise. Eine billige Flugreise vor allen Dingen. Und wenn man jetzt aber mal global betrachtet, wie viele Menschen sind denn überhaupt schon geflogen?
Wie viel Prozent der Weltbevölkerung hat überhaupt schon einmal in einem Flugzeug gesessen?
Definitiv sind 90% der Menschen, die jetzt auf dem Planeten leben, noch nie geflogen.
Und wie viel Prozent sind das in Deutschland? Laut dem Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft haben in Deutschland im Jahr 2018 bereits 87% der Menschen im Flugzeug gesessen. Jetzt führen wir das Ganze mal auf Verpackungsmüll zurück. Wer schmeißt denn in Deutschland eigentlich wie viel Verpackung weg? Das Statistische Bundesamt gibt für das Jahr 2018 einen Durchschnitt von 68 Kilo Verpackungsmüll pro Kopf an. Und der Trend ist eher steigend. Im Saarland sind es 75 Kilo Verpackungsmüll pro SaarländerIn pro Jahr. Recycelt werden von den insgesamt 5,4 Millionen Tonnen 75%, sprich 4,1 Millionen Tonnen. 22% wurden für die Feuerungsanlagen verwendet. Und wie viel Verpackungsmüll gibt es eigentlich im globalen Süden? Hier wird es schon schwieriger, denn die Länder im globalen Süden haben nicht nur ihren eigenen Verpackungsmüll. Viele Länder des globalen Nordens importieren ihren Verpackungsmüll in Gebiete des globalen Südens. Auch Plastikmüll aus Deutschland wurde in Südostasien nachgewiesen. Selbst wenn unser Müll in anderen Ländern recycelt wird, wird dieser der deutschen Recyclingzahlen angerechnet.
Von Müllwirtschaft mal aber wieder zurück zur Finanzwirtschaft. Jetzt ist noch nicht geklärt, wie man denn überhaupt die Zielrichtung eines Finanzsystems umstellen kann. Laut Herrn Matern wird es hier schwieriger, weil viele Akteure in einem Finanzsystem verwickelt sind.
Das sind Staaten, das sind Menschen, die Aktien besitzen, als Altersvorsorge zum Beispiel. Das sind alle möglichen Firmen, die an der Börse notiert sind. Das heißt, man hat sehr viele Player. Und diese Player alle in ein Boot zu bekommen, dafür zu sorgen, dass all diese Player davon überzeugt sind, dass diese Ziele die richtigen sind.
Genau da liegt der Knackpunkt. Als Beispiel nimmt Herr Matern hier die Finanzkrise von 2007-2008 mit dem Versuch, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Was das heißt?
Nach der letzten großen Finanzkrise 2007-2008 hat man gesagt, okay, bestimmte Produkte, die so ein bisschen heikel sind, da erheben wir eine Steuer drauf und sorgt dafür, diese Finanztransaktionssteuer, dass diese Produkte weniger gehandelt werden. Dann nehmen wir die Gefahr dieser Produkte aus dem Markt raus. Ja, aber sich global mit allen Akteuren darauf zu einigen, wie hoch ist diese Steuer, auf welche Produkte wird die angewendet, da treffen so viele Interessen aufeinander, die unterschiedlich sind, dass das sehr schwierig ist.
Sprich, zu viele Interessen, zu viele verschiedene Zielvorstellungen. Aber gäbe es nicht trotzdem eine Möglichkeit, diese AkteurInnen in eine zumindest ähnliche Richtung zu lenken?
Ich glaube, der Weg über diese großen Fonds zu agieren, mit deren Anlage macht, der ist vielversprechender, weil man dort weniger Akteure überzeugen muss. Also wenn sie wichtige Staaten im Boot haben und einige der großen Fonds, dann, sag ich mal, laufen die anderen Schafe der Herde hinterher. Also die kleinen Schafe, die nicht viel steuern können, laufen hinterher.
Herr Matern hat uns hier als positives Beispiel auf den norwegischen Nationalfonds hingewiesen. Der norwegische Staatsfonds, auch norwegischer staatlicher Pensionsfonds genannt, gilt also als Positivbeispiel, wo Wirtschaft und Investieren in einem ethischen Rahmen abläuft. Der Fonds investiert nach Ethikrichtlinien, die von einem Ethikrat geprüft und gemanagt werden. So wird in keine Unternehmen investiert, die Waffen produzieren oder die das bekanntlich umweltschädliche Palmöl herstellen. Dieser Staatsfonds ist der größte auf der ganzen Welt. Man kann sich also gut vorstellen, wie viel Potenzial hinter so einem großen Fonds steckt.
Dann kommt hinzu in anderen Bereichen, dass man viel stärker, wie das jetzt auch die Europäische Kommission macht, auch Kreislaufwirtschaft setzt. Das heißt, wenn ich einmal Stoffe aus der Natur in den Wirtschaftskreislauf gebracht habe, dass ich die möglichst lange dort drin belasse. Also eine nachhaltige Ressourcennutzung. Und so sagt die Seite, die behauptet, wir brauchen Wirtschaftswachstum, kann man das auch entkoppeln von einem Ressourcenverbrauch.
Die ökologische Marktwirtschaft, auch ökologisch-soziale Marktwirtschaft oder ökosoziale Marktwirtschaft, ist eine umwelt-, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Zielvorstellung, die ein nachhaltiges Wirtschaften sowie den Umweltschutz als politische Kategorien in die soziale Marktwirtschaft mit einbezieht. Es handelt sich um die Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, und soll einen Ausgleich zwischen ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen bringen. Dies soll geschehen, indem der Umweltschutz mit marktwirtschaftlichen Mitteln durchgesetzt wird.
Okay, es scheint also nicht völlig unmöglich, ein Finanzsystem umzustellen. Aber wie würden wir persönlich, wie würde Deutschland, wie würde der globale Süden von einem nachhaltigen Finanzsystem profitieren?
Wie gesagt, wenn man Anlagekriterien verändert und ausrichtet an globalen Nachhaltigkeitszielen, dann schafft das auch eher die Möglichkeit, dass sich ja Lebensumstände generell verbessern, dass zum Beispiel auch unter Umständen stärker investiert wird eben in soziale Dienstleistungen, in kulturelle Dienstleistungen, in Bildungsdienstleistungen. Ein anderes Beispiel ist, jede staatliche Ebene legt Pensionsgelder an für Beamte, für staatliche Beschäftigte. Das macht der Bund, das machen die Länder, das machen die Kommunen. Die sogenannten Pensionskassen könnten zum Beispiel verpflichtet werden, ihre Gelder nach Nachhaltigkeitskriterien anzulegen. Also nur noch in Fonds zu investieren, die diese 17 Sustainable Development Goals auch unterstützen oder nicht gefährden. Und wie gesagt, das sind ja keine kleinen Summen, sondern das sind täglich neu Milliarden oder Billionen Anlagevermögen.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich habe nicht so viel Steuerungsmacht, da ich jetzt nicht unbedingt ein Staatsoberhaupt bin. Kann ich trotzdem etwas unternehmen? Die kurze und schmerzlose Antwort, ja. Stichwort Schafherde. Kleine Schafe laufen den Großen hinterher.
Es ist ganz wichtig in der internationalen Kommunikation über diese Themen, dass man da sehr gezielt bestimmte Akteure anspricht und gewinnt und überzeugt. Würde ich auch zum Beispiel einer Bewegung wie Fridays for Future raten, die ja auch global unterwegs ist, dass man sich nicht verzettelt, sondern dass man sehr gezielt solche Druckpunkte sucht, wo man mehr bewegen kann.
Und wo wir selber auch noch ansetzen könnten, ist in unserem nahen Umfeld.
Also es gibt ja dieses Motto des Rio-Gipfels von 1992, global denken, lokal handeln. Dieses lokal handeln bezieht sich ja auch auf genau Ihr Umfeld konkret. Mhm. Und ich würde immer danach schauen, wo habe ich Gestaltungsmacht und wo kann ich auch motivierende Erlebnisse schaffen? Wo kann ich auch Erfolgserlebnisse generieren?
Und was dann noch ganz wichtig ist, informieren, informieren und informieren. Das klingt nicht spaßig, aber es ist laut Herrn Matern essentiell, dass ihr euch darüber informiert, wer in einer Partei für welchen Bereich zuständig ist. Und diese Leute dann am besten per E-Mail richtig nerven. Weil so kriegen Parteimitglieder auch Rückmeldung aus der Bevölkerung, was für die wirklich wichtig ist. So finden Parteien nämlich auch heraus, was euch bewegt. Und von da aus kommen dann die Dinge ins Laufen. Informationen darüber, wie ihr euch engagieren könnt, findet ihr unter 17ziele.de sowie auf den begleitenden Social-Media-Kanälen. Auch werden verschiedene Events und Konferenzen passend zum Thema angeboten, denen ihr jederzeit beiwohnen könnt. Sich zu engagieren mag schwer erscheinen, muss es jedoch nicht sein. Auch kleine Schritte führen zu einer besseren und fairen Zukunft.
Es können öffentliche Institutionen wie Hochschulen, Universitäten oder Bibliotheken dazu aufgefordert werden, allen einen Internetzugang zu ermöglichen. Tretet für eure sowie die Rechte anderer ein. Darüber hinaus sollten wir damit beginnen, Unternehmen dazu aufzufordern, auf nachhaltigen Strom zu setzen.
Indem wir uns zu Organisationen, Gewerkschaften oder Gruppen formen, können wir auch gemeinsam was unternehmen und die Welt Stück für Stück zu einem besseren Ort machen. Nachhaltigkeitsfonds fördern nicht nur den Umweltschutz, sondern gleichzeitig Bildungschancen, welche auch essentiell für Gendergerechtigkeit sind. Nun sind wir als StudentInnen nicht in der Position, großes Geld zu investieren. Aber was wir als KonsumentInnen tun können, wäre zumindest darauf zu achten, wie oft fliege ich mit dem Flugzeug und wo sind meine Klamotten hergestellt. Die meisten Menschen, die unter der Fast-Fashion-Industrie leiden, sind Frauen. Und das ist auch schon das Stichwort für die nächste Podcast-Folge. Unsere Kommilitoninnen werden euch mehr zu dem SDG 5 erzählen und rund um das Thema Gender Equality sprechen. Alle unsere Folgen findet ihr hier auf der Dreiklang-Website in der Mediathek. Wir bedanken uns bei unserem Interviewpartner Michael Matern vom Netzwerk RennWest für das informative Interview. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund.